Wir freuen uns ganz sehr, dass jetzt Katharina Subert, die Kandidatin der Partei Die Partei für die Oberbürgermeisterinnenwahl in Leipzig zu Besuch ist. Hallo.
Hallo.
Vielleicht so als Einstieg, was ist denn Ihre Motivation für die Oberbürgermeisterinnenwahl in Leipzig zu kandidieren?
Oh, also meine Motivation ist natürlich, dass ich Parteimitglied bin. Schon länger und da einfach sehr viel Spaß habe. Letztes Jahr schon zur Stadtratswahl angetreten bin und damit dem erfolgreichsten Stimmenauszählungen, keine Ahnung, wie ich mir das jetzt gerade nennen wollte, abgeschlossen habe, also mit 13,7% quasi in Volkmarsdorf, habe ich gedacht, okay, da kann ich das doch auch mal nehmen, um als Oberbürgermeisterin anzutreten. Und genau, wurde da auch einfach gebeten, von Parteimitgliedern zu kandidieren und musste mich dann gegen Kuno Kumbanus im Kreisparteitag erstmal zur Wahl stellen und habe da ganz knapp gewonnen und werde da jetzt auch von ihm unterstützt. Aber es war auf jeden Fall sehr spannend, ja.
Okay, kommen wir zum ersten richtigen inhaltlichen Thema, dem Verkehr. Mhm. Welche Schwerpunkte wollen Sie als Oberbürgermeisterin im Hinblick auf die einzelnen Verkehrsmittel setzen? Also wollen Sie da überhaupt Schwerpunkte setzen zwischen Rad, ÖPNV, Auto, Fußverkehr?
Ja, also für mich ist ganz klar, muss auf jeden Fall der Schwerpunkt nicht beim Auto sitzen. Ne? Also Tempo 30 flächendeckend wäre für mich auf jeden Fall das Beste für die ganze Stadt und auch für die Fahrradfahrer und Fußgänger auf jeden Fall mal ein Zeichen. Dann natürlich eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung, denn ich gehe nicht davon aus, oder mein Leitspruch ist nicht, es gibt zu wenig Parkplätze, es gibt einfach zu viele Autos. Und mit dieser flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung könnte man nämlich auch dann endlich einen unserer Hauptziele finanzieren, nämlich Schwarzfahren muss bezahlbar bleiben, indem man einfach einen kostenlosen ÖPNV anbieten kann und da wirklich die Leute auch an die Bahn, sage ich mal, binden kann.
Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen, weil meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, wie Sie zur Einführung des 365-Euro-Tickets stehen.
Ja, also wir stehen eher dafür, dass Schwarzfahren bezahlbar bleiben muss und genau, wie gesagt, wie wir das finanzieren, habe ich gerade eben schon gesagt und ja, also ich finde das klar den richtigen Weg, aber wir können auf jeden Fall noch weitergehen.
Aber auch wenn der öffentliche Nahverkehr in Leipzig kostenfrei wäre, bräuchte es ja vielleicht einen Ausbau
auf jeden
des
Fall.
Straßenbahn- und Busnetzes. Aber wie realistisch ist denn solch ein Ausbau, wenn es bereits jetzt zu wenig Fahrpersonal bei der LVB gibt?
Ja, da sind wir wieder beim Thema Integration. Also ich glaube, wir haben hier Möglichkeiten, Menschen auch daran zu ziehen. Wir müssen nur gucken, wie wir Menschen, die jetzt gerade auch in unser Land gekommen sind, richtig integrieren und genau an solchen Punkten einfach ansetzen und gute Deutschkurse anbieten und eine gute Eingliederung in die Arbeitswelt, weil wir haben einen Zuwachs an Leuten, wir müssen die nur einfach richtig nutzen.
Und die könnte man dann als Bus- und Bahnfahrer.
Ich glaube, viele würden sich freuen, wenn sie einen richtigen Job hätten, wo sie jeden Monat Geld bekommen würden. Also man merkt es auch, dass es gerade zunimmt mit Obdachlosen. Also es scheint irgendwo ja dann doch irgendwo Bedarf zu geben an Menschen, die irgendwie ja Geld brauchen.
Letzte kleine Frage zum Thema Verkehr. Wie bewegen Sie sich selber in Leipzig fort?
Also ich bin gerade mit Fahrrad hergekommen, was nicht immer leicht ist, weil ich finde, dass viele Straßen nicht fahrradtauglich sind. Und ich besitze auch ein Auto, ich teile es mir aber mit meinem Partner und meiner Mitbewohnerin, also wir wohnen in einer WG. Und das finde ich auch immer ein sehr, sehr schönes Konzept, quasi nicht alleine ein Auto zu besitzen, sondern wir besitzen zusammen eins, was wir uns dann mal teilen, um damit mal Großeinkauf zu machen. Also ja.
Okay, dann nächstes Thema Wohnen und Mieten. Wie bewerten Sie denn die Mietpreisentwicklung in Leipzig in den vergangenen Jahren?
Ja, schwierig. Also eine unserer Forderungen oder meiner Forderung wäre dann natürlich, Sanitäranlagen in Lagerboxen einzubauen, weil es werden nämlich vermehrt Lagerboxen gebaut, wo ungeliebtes Zeug reinkommt und damit auch meiner Meinung nach Wohnraum verschwendet wird. Wenn man in diese Sanitäranlagen einbauen würde, könnten da auch ungeliebte Studenten einziehen, dann hätten die auch wieder Wohnraum. Und ja, ich sehe natürlich auch irgendwo Probleme mit der CG-Gruppe. Wir fordern natürlich, die CG-Gruppe zu enteignen und Christoph Gröner in den Tagebau zu schicken, aber maximal bis 2038.
Okay, zu dem Thema kommen wir dann bestimmt noch.
Nee, also natürlich muss es eine Mietpreisbremse geben, klar. Also man muss die Mieten deckeln. Ich komme selber aus Berlin. Ich habe es erlebt, wie es Menschen dort geht, wenn sie aus Fürth rausgedrängt werden. Das darf hier auf jeden Fall nicht passieren. Ist hier schon teilweise passiert. Und ich finde, es ist halt Aufgabe des OBM, da entgegenzuwirken.
Und jetzt haben Sie schon die Mietpreisbremse genannt. Haben Sie noch andere Ideen, wie Sie als OBM dazu beitragen könnten, das Wohnen in vor allem auch zentrumsnahen Stadtvierteln für Menschen mit niedrigem Einkommen erschwinglich zu machen?
Ja, also man muss viel mehr dafür sorgen, dass gerade Immobilienfirmen da einfach mehr in die Mangel genommen werden. Und diese Stadt ist attraktiv, diese Stadt hat viel zu bieten, auch für Firmen, die halt hier Wohnungen bauen. Man muss einfach nur wirklich da ein bisschen härter mit denen umgehen und sagen, hey, wenn ihr das hier haben wollt, wenn ihr da 3 Eigentumswohnungen macht, dann müsst ihr halt noch 3 Sozialwohnungen machen. Und da muss man halt schauen, wie das dann mit den Sozialwohnungen tatsächlich immer ist, aber oder halt wirklich Wohnungen mit niedriger Miete anbieten. Also dass es halt, dass es für alle irgendwie machbar ist, weil ich denke, viele Immobilienfirmen machen hier extreme Gewinne und da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen dran gehen.
Sie haben auch vorhin schon Wohnungslosigkeit kurz angesprochen. Welche Gründe sehen Sie für die doch scheinbar zunehmende Wohnungslosigkeit in Leipzig?
Naja, wir leben im Kapitalismus und alles entwickelt sich immer in höhere Lagen. Also die Miete wird immer teurer, die Löhne steigen aber nicht. Und ich denke auch, dass für viele die Stadt halt im Osten von Deutschland liegt, also sehr attraktiv ist, hierher zu kommen. Vielleicht auch mit dem Wunsch, hier als Handwerker zu arbeiten und dann doch festzustellen, dass es irgendwie gerade nicht klappt. Also dann wirklich hier auf der Straße zu landen, weil vielen was versprochen wurde. Und da können wir halt mit der Integration ansetzen. Also da wirklich mit den Leuten zu sprechen, warum sitzt ihr hier, warum, was ist passiert, wie können wir da entgegenwirken und wie können wir euch auch helfen?
Also Sie haben da jetzt noch keine festgesetzten Konzepte für den Umgang mit Wohnungslosigkeit, sondern würden die Betroffenen selbst mit denen das Gespräch suchen?
Ja, also weil das ist halt schwierig, das jetzt zu pauschalisieren, weil das sind Menschen, die sind so unterschiedlich und da hat jeder seine eigenen Bedürfnisse und ich denke, da kann man auch irgendwie ja einfach als Oberbürgermeister dann eine Gruppe von Leuten anstellen, die sich halt um die Leute kümmern und da nachfragen und vielleicht will ja einer Straßenbahnfahrer werden oder Straßenbahnfahrerin, das wäre ja cool. Ja.
Nächstes großes Thema, gerade in den letzten Wochen viel diskutiert, Sicherheit. Welches Sicherheitskonzept verfolgen Sie für Leipzig?
Das ist natürlich eine Frage, die jetzt schon sehr oft aufkam, klar. Ich finde, wir könnten es durch den Lexit hinbekommen, da eine ganz eigene Strategie zu entwickeln. Der Lexit ist ja Leipzig raus aus Sachsen zu führen, eine unserer Hauptforderungen jetzt im Wahlkampf, mit der wir ein eigenes Polizeigesetz verabschieden könnten. Und ganz konkret denke ich, zu Silvester hätte es auf jeden Fall geholfen, wenn man keine Polizeihundertschaft dorthin stellt, sondern vielleicht eine Security-Firma aus dem Kiez anfragt.
Also Sie meinen Konnewitz-Kreuz?
Genau. Ja. Also das sind ja dann immer von außen Menschen, die halt in die Stadt kommen als Polizisten und das vielleicht nicht ganz so verstehen, dass durch die Medien auch hochgebauscht wird und da einfach schon vorher eine Konfrontation da ist, die eigentlich gar nicht sein muss. Und ich denke, wenn jemand als zum Beispiel im Coney Island als Security angestellt ist, der kennt die Menschen dort, der weiß, wie die sind, der weiß, mit ihnen umzugehen und der sieht sie nicht pauschal als Linksterroristen.
Das wäre auch eine Frage jetzt für mich gewesen. Also ich zum Beispiel wohne in Konnewitz und ich wohne sehr, sehr gern da. Ich mag so die Nachbarschaft und dass es lebendig ist und bunt aussieht und ich fühle mich dort auch echt wirklich sicher. Und trotzdem fühle ich mich gleichzeitig in den letzten Monaten extrem stigmatisiert darüber, wie von PolitikerInnen und in der Presse über Konnewitz berichtet wird. Also ich habe das Gefühl, ich muss mich nach außen hin Besuchern gegenüber verteidigen, warum ich denn dort wohne und muss denen erklären, nee, es ist nicht gefährlich, mich zu besuchen. Wie würden Sie mir oder was würden Sie mir dazu antworten?
Also ich selber kann da auch ein bisschen mitreden. Ich wohne auf der Eisenbahnstraße, eine der Waffenverbotszonen in Sachsen, wird auch medial immer sehr aufgebauscht. Das ist eine der gefährlichsten Straßen. Ich fühle mich dort sehr, sehr sicher. Ich mag das dort, ich mag dieses Multikulti und ich kann das verstehen mit Connewitz. Ich finde Connewitz auch toll. Es hat einfach einen unglaublichen Charme und es ist da natürlich ganz wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, die da genauso denken. Vielleicht sich da auch irgendwie, ja, wirklich zu gucken, wie kann ich da auch die Stimmung nach außen hin verbessern. Also vielleicht wäre auch mal sowas wie ein Straßenfest, was von Connewitz dann organisiert wird.
Gibt's ja eigentlich jedes Jahr.
Genau, aber vielleicht jetzt auch aktuell tatsächlich mal eins zu machen, um mal zu sagen, hey, ne, wir sind auch offen und ihr Polizisten, ihr dürft in Zivil auch gerne kommen. Und wir haben da ja schon mal sozusagen den Anfang gemacht mit der Kundgebung vor anderthalb Wochen am Connewitzer Kreuz, wo wir ein Plakat enthüllt haben und wo wir dann auch angefangen haben, Polizisten einfach mal zu umarmen, um da einfach, ne, diese Konfrontation ein bisschen abzubauen. Und vielleicht ist das so ein Weg, vielleicht einfach mal zu versuchen, auch wenn es nicht so leicht ist, den ersten Schritt zu machen. Und auf Polizisten vielleicht mal zuzugehen und zu fragen, hey, wie geht's euch denn heute?
Ja, ich fand auch eine Sache, also ich finde es auch schwierig, wenn immer wieder so darüber geredet wird, wie viele Connewitzer oder Connewitzerinnen denn möglicherweise den Boden des Grundgesetzes verlassen hätten mental, weil man in dem Moment ja auch nicht fragt, wie viele Menschen in anderen Stadtteilen gedanklich den Boden des Grundgesetzes vielleicht schon verlassen.
Ja, und wenn man jetzt nach der Demo am Wochenende guckt, also die Menschen, die festgenommen wurden, davon waren 5 aus NRW und einer aus Leipzig und man weiß nicht mal, aus welchem Stadtteil der kommt. Also ne, es wird natürlich pauschalisiert, um damit medial auch einfach viel mehr Wirkung zu erreichen. Und das finde ich schade und das hat einfach nichts mit gutem Journalismus zu tun in meinen Augen, denn der sollte hinterfragen und nicht einfach nur Sachen übernehmen.
Jetzt haben Sie die Polizei schon ein paar Mal genannt und haben auch gesagt, dass Sie die Idee des Lexit mit einem verbundenen eigenen Polizeigesetz sozusagen verfolgen. Wie würde denn solch ein Leipziger Polizeigesetz aussehen?
Naja, es würde auch viel mehr auf Prävention setzen, es würde viel mehr auf Kommunikation setzen. Ich würde versuchen, tatsächlich Menschen, die vielleicht jetzt eher den Beruf nicht so als attraktiv sehen, wieder attraktiver zu machen. Dazu wäre natürlich auch, wir könnten unser eigenes Versammlungsgesetz verabschieden. Das heißt, da wirklich zu gucken, was sind die Bedürfnisse der Menschen eigentlich hier? Und das genau auch beim Polizeigesetz zu schauen. Was sind die Bedürfnisse? Müssen wir immer alles abriegeln? Müssen wir eine Waffenverbotszone machen? Oder ist das nicht eher Provokation? Oder sollten wir nicht eher schauen, was erwarten die Bürgerinnen und Bürger eigentlich von der Polizei? Weil ich glaube, viele fühlen sich in der Gegenwart der Polizei heutzutage sehr unwohl und da müssen wir ansetzen und fragen, warum.
Jetzt haben Sie auch schon ein paar Mal die Waffenverbotszone in der Eisenbahnstraße genannt. Wie würden Sie das als Oberbürgermeisterin, also würden Sie die Verbotszone so bestehen lassen oder würden Sie daran was ändern?
Ich würde die abschaffen. Ich finde, die setzt einfach einem Viertel den Stempel auf, dass das einfach auch nicht verdient hat. Und ich finde es immer schwierig. Natürlich sollte man Kriminalität irgendwie Herr werden, aber wenn ich natürlich in bestimmten Vierteln auch mehr kontrolliere, dann habe ich auch mehr Zahlen. Und das ist genau in der Eisenbahnstraße auch passiert. Und damit haben sie durchgesetzt, dass dort eine Waffenverbotszone hinkommt. Ich habe Freunde, Hausmitbewohner, die kontrolliert werden, einfach nur, weil sie ein bisschen südländisch aussehen und denen ihr Opinel abgenommen wird. Also womit sie sich mal einen Apfel aufschneiden. Und ich finde, also da gibt es in meinen Augen ganz andere Probleme, wo die Polizei ansetzen könnte und arbeiten dürfte. In meinen Augen, ja.
Zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel vielleicht auch Obdachlose zuzugehen und zu fragen, hey, wie geht's euch? Können wir euch irgendwie helfen? Braucht ihr irgendwas? Genau, und vielleicht auch zu gucken, wie man dem Fahrraddiebstahl, der nun in Leipzig, glaube ich, die Hälfte der in ganz Sachsen ausmacht, also wirklich extrem hoch ist, und vielleicht da zu gucken, wie können wir dem ein Herr werden?
Noch eine letzte Frage zum großen Thema Sicherheit. Würden Sie als Oberbürgermeisterin dieses Seebrückenkonzept unterstützen, um Geflüchteten in Leipzig einen sicheren Hafen zu bieten?
Auf jeden Fall. Und die würde ich dann versuchen, in die LVB zu integrieren. Also ich glaube, wir haben so viele Fachkräfte, die uns fehlen und wir haben da so viele Chancen, Menschen gut zu integrieren. Wir müssen es einfach nur machen.
Dann kommen wir zum nächsten großen und wahrscheinlich auch sehr drängenden Thema Klima- und Umweltpolitik. Was ist Ihr Programm, um die Stadt Leipzig auf die kommenden Herausforderungen des Klimawandels vorzubereiten?
Also eine der Forderungen, ich würde das Kleingärtnertum wieder ein bisschen hervorheben. Ich selber bin auch Besitzerin eines Kleingartens und würde einfach die Freude am Pflanzen wieder hervorrufen. Und da möchte ich gerne zweimal im Monat den Subbatnik ausrufen, in dem alle Menschen der Stadt sozusagen da angehalten werden, die Stadt weiter zu begrünen und das wirklich als Gemeinschaft auch zu machen. Ich glaube, das wäre für die Stadt ganz schön. Und ansonsten wäre natürlich das mit dem Verkehr, was wir am Anfang schon hatten, ganz wichtig. Also Tempo 30 würde schon mal, glaube ich, viel helfen. Man müsste den ÖPNV weiter ausbauen und wenn man den natürlich, so wie wir es fordern, mit kostenlosen ÖPNV, wäre das natürlich super, weil ich glaube, es würde so viele Leute an die Bahn auf einmal binden, die es vorher gar nicht getan hätten. Ja.
Das sind jetzt so Maßnahmen, die sicher helfen würden, Leipzig an sich als Stadt klimaneutraler zu machen. Und das mit dem Gärtnern würde ja auch helfen bei so Themen wie Dürre und Hitze. Aber haben Sie auch Ideen für ja, so Überschwemmungen, Stürme? Das sind ja auch Sachen, die möglicherweise auf uns zukommen als Stadt.
Ja, also ich glaube, wir müssen halt tatsächlich gucken, wie wir da neutral werden und wie wir natürlich viel aus erneuerbaren Energien ziehen und wie das dann konkret jetzt mit Überschwemmungen, da müssen wir natürlich vorher uns drum kümmern und eventuell irgendwelche Dämme anlegen oder ja, also konkret würde ich da tatsächlich meinen Partner fragen, der ist nämlich Geologe, wenn es darum geht, sich vor Stürmen zu schützen, würde ich den einfach, glaube ich, mit einbeziehen und fragen, weil ich selber nicht so richtig aus dem Metier komme.
Aber ein anderes Thema, das Sie vorhin schon erwähnt haben, war ja Lippendorf oder überhaupt die Tagebaue vor der Stadt und das die Versorgung der Stadt durch das Kraftwerk dort. Welche Pläne haben Sie denn dazu oder generell zur Stromversorgung in Leipzig?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage für mich, weil ich da kaum Wissen darüber habe und jetzt in meinem blumigen Weltbild natürlich auf erneuerbare Energien setzen würde und das auch versuchen würde, weiter durchzusetzen. Ich finde es sehr, sehr schade, wie sich es jetzt halt entwickelt, dass quasi die Kohlebetreiber extrem viel Geld vom Staat bekommen und finde es eigentlich schade, dass die Menschen da nicht merken, also, ne, dass es irgendwie ja auch fürs Klima einfach richtig doof ist gerade. Und ich denke zum Beispiel, ne, also klar, es ist für viele Leute schwierig, sich umzuschulen, aber warum kann man nicht die Leute, die jetzt im Tagebau sind, in die LVB mit eingliedern? Also da wäre auch schon wieder eine Möglichkeit. Es gibt ja Möglichkeiten, Menschen wieder in andere Jobs zu führen. Wir müssen halt nur behutsam mit den Menschen umgehen, die jetzt dort noch arbeiten. Natürlich verlieren sie irgendwo ein Stück Heimat, glaube ich, weil ihnen das einfach über Jahre ihr Job geworden ist. Also ich selber bin großer Gundermann-Fan. Deswegen kann ich da diese Romantik auch verstehen. Genau, und würde da einfach wirklich mit den Leuten drüber reden, was wäre ihre Vorstellung, wo könnten sie sich vielleicht in anderen Jobs sehen, und da muss man einfach wirklich mit den Leuten reden, ja.
Der jetzige Fahrplan ist ja, dass bis 2023 Leipzig noch über Lippendorf versorgt werden soll und dann bis dahin ein neues Gaskraftwerk in Leipzig gebaut werden soll, um Strom- und Fernwärmeversorgung zu sichern. Ist dieser Fahrplan für Sie in Ordnung oder würden Sie da irgendwas dran modifizieren?
Ja, ich würde es mir trotzdem anschauen. Ich glaube, dadurch, dass jetzt auch die Verträge schon abgeschlossen sind, kann ich da nicht mehr so viel reißen. Da muss ich ganz ehrlich sein und würde aber trotzdem mal drüber gucken, was es für Möglichkeiten gibt und da auch wirklich ganz stark mit Fridays for Future zusammenarbeiten und die einfach mit einbeziehen nochmal und fragen, wie seht ihr das? Genau.
Ja. Dann nächstes großes Thema, Kultur. Erstmal so freie Szene. Wir haben ja in Leipzig ziemlich hohe Kosten bei gleichzeitigem Mangel für Räume für so künstlerisch-kulturelle Entfaltung, also zum Beispiel Proberäume oder Ateliers. Sehen Sie dieses Problem oder ja, wie würden Sie das damit umgehen?
Also ich sehe dieses Problem sehr stark. Ich bin immer noch sehr, sehr, sehr enttäuscht darüber, dass das so und so geschlossen wurde. Da haben sehr viele Leute, Freunde von mir gearbeitet und ich finde diesen, fand diesen Raum total schön und toll und es war für mich einfach auch ein Club, in dem ich sehr, sehr gerne war, der auch Proberäume hatte, also der sehr viele Möglichkeiten gegeben hat und verstehe nicht, warum das abgerissen wurde und jetzt nichts passiert. Und das, genau, sehe ich da das Problem der dieser CG-Gruppe. Also die haben das Gebiet irgendwie gekauft und ja, haben da die Leute einfach rausgeschmissen und das finde ich sehr schade und da müssen wir einfach ansetzen bei den Immobilienfirmen und sagen, okay, ne, also es muss nicht nur irgendwie bezahlbarer Wohnraum sein, es muss auch was für kulturelle Räume übrig bleiben, weil wir brauchen in der Stadt viele Räume, wo sich Menschen begegnen können, um einfach nicht das Gefühl zu haben, hier einfach nur zu leben und zu arbeiten, sondern auch kulturell irgendwie was haben zu können.
Ja. Gleichzeitig, also gleichzeitig zu diesem Mangel an Freiräumen, gibt es ja aber auch die hochsubventionierte Kulturszene in Leipzig mit den Leuchttürmen, also zum Beispiel das Gewandhaus. Wäre hier aus Ihrer Sicht eine Umschichtung von Fördermitteln wünschenswert oder ist das so in Ordnung, wie es ist?
Also ich finde es gut, dass es das gibt, weil Kultur muss es auch irgendwie geben. Ich finde es, glaube ich, schön, wenn gerade die festen Bestandteile noch ein bisschen mehr mit der freien Szene zusammenarbeiten würden. Also ich glaube, das Theater macht das schon sehr viel, aber das Gewandhaus und die Oper, die können sich da, glaube ich, in meinen Augen noch ein bisschen öffnen, haben ja auch die Räumlichkeiten und da zu sagen, vielleicht ja, wirklich immer mal zu gucken, welche Kulturschaffenden kann ich einladen, welche kann ich hiermit verbinden, dass die auch die Möglichkeit haben, dort mal was zu machen, fände ich sehr sinnvoll, ja.
Ich bin immer noch im Gespräch mit Katharina Subat, OBM-Kandidatin für Die Partei, Die Partei. Und wir sind schon bei der vorletzten Frage oder dem vorletzten Thema, nämlich Soziales und Bildung, speziell Kitas und Schulen. Hier gibt es drei Herausforderungen oder ja, wir als Redaktion haben drei Herausforderungen gesehen, nämlich Flächen für Neubauten fehlen. Der Abruf von Geldern für die Bauausführung stockt aufgrund der Auslastung der Bauunternehmen und es gibt offene Stellen, jede Menge für BeierzieherInnen und Lehrerinnen und Lehrern. Also die können nicht besetzt werden. Welche Maßnahmen halten Sie hier für geeignet, um Kitas und Schulen oder die Bildung in Leipzig als Oberbürgermeisterin voranzubringen?
Ja, also es ist wie bei vielen Sachen in der Politik immer erst ein bisschen zu spät gedacht. Es wurden ja auch viele Schulen geschlossen, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten, was ich auch in Berlin erlebt habe. Und dann gab es auf einmal einen Zuzug und auf einmal brauchten wir alle wieder Schulen. Also meine Schule wurde geschlossen, meine Grundschule wurde abgerissen in Berlin. Und das war dann irgendwie 5 bis 10 Jahre später total das Problem. Also, ne, da ist es ein bisschen schade gelaufen und natürlich müssen wir das alles attraktiver gestalten und wir müssen da auch wieder die Immobilien, also ja, genauso wie bei allen anderen Themen, müssen wir versuchen, da die Immobilienfirmen wirklich in die Mangel zu nehmen und zu sagen, ja, ihr habt jetzt hier vielleicht große Gebiete, Bayerischer Bahnhof, ne, der bietet viele Möglichkeiten und ich meine, die Stadt würde ja dann auch Miete zahlen, wenn dort eine Schule wäre. Also irgendwie kriegen sie ja immer Gelder und oder auch Kitas. Man muss gucken, wie man zum Beispiel auch in Bürohäuser Kitas mit integriert, weil da, wo ich arbeiten gehe, wäre es natürlich auch schön, wenn ich dort mein Kind abgeben kann und nicht durch die halbe Stadt fahren muss. Und ich persönlich habe eine Mitbewohnerin, die aus Bayern kommt und dort Lehrerin ist und schon verbeamtet, die ist jetzt zu mir gezogen. Also da habe ich ganz persönlich quasi eine Lehrerin hierher geholt. nee, und wir müssen da auch einfach gucken, dass wir den Job attraktiv machen, dass wir Erzieherinnen und Erziehern, meine Mutter ist seit 35 Jahren Erzieherin und ich habe immer noch das Gefühl, dass es als niederschwelliger Job angesehen wird und das ist einfach ein Knochenjob. Es ist ein extrem anstrengender, extrem fordernder und auch ein extrem schöner Beruf und den müssen wir einfach fördern, den müssen wir nach oben bringen und der ist für mich einfach, ja, ganz, ganz, ganz wichtig und da einfach mehr Gehalt zu zahlen und den Leuten wirklich auch auf die Leute drauf zuzugehen, zu fragen, was würde euch denn daran halten, da zu arbeiten?
Ja. Genau. Okay, das waren so erstmal so die inhaltlichen Fragen an Katharina Subat von der Partei Die Partei, die als Oberbürgermeisterin am Sonntag, also in 3 Tagen, wählbar ist. Unsere Schlussfrage, weil Radio Blau ist ja schließlich ein Radiosender. Deshalb dürfen Sie sich zum Abschluss noch ein Lieblingslied wünschen. Was würden Sie jetzt gern hören?
Ja, da ich nebenbei eine Kneipe putze und mir vorhin die Frage gestellt, wo ich lange überlegen musste, ist mir das dann aber trotzdem relativ schnell eingefallen. Ich würde Rehab von Amy Winehouse nehmen, weil in der Kneipe riecht es immer sehr nach Rauch und alten Alkohol. Klebrig ist es überall und irgendwie macht es Spaß, da bei Amy Winehouse zu hören, wenn man arbeitet.
Alles klar, dann vielen Dank, Katharina Subert von der Partei Die Partei, Oberbürgermeisterkandidatin hier in Leipzig. Danke.
Dankeschön.